Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 79. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken, Blockbuster-Serien und obskure kleine Dokumentationen, Serien und Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Jeden Freitag sind wir für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann, immer mit zwei größeren und zwei kurzen Themen. Heute haben wir viel Free-TV-Ware für euch. Die Serie The Deal inszeniert die Atomverhandlungen der Staatengemeinschaft mit dem Iran von 2015 als sechsteilige Thriller-Serie am Genfer See. Die Serie gewann den Bayers Award beim Serienfestival Serie Mania in Lille. Die Fachleute bescheinigen dieser Schweizer Serie also großes Potenzial. Ich bin gespannt, welches Potenzial Jan Freitag erkennt. Eben dieser Jan Freitag wollte heute mal wieder über eine Coming-of-Age-Serie sprechen. Schattenseite läuft in der ARD-Mediathek. Es ist ein Thrillerstoff über Abiturienten und ihre Eltern und er ist ausnahmsweise auch mal von sehr jungen Machern erschaffen worden, was man an vielen Stellen merkt, finde ich. Aber dazu gleich mehr. In unseren beiden kurzen Themen geht es heute um eine, wie ich finde, herausragende Doku-Serie für alle Kinoenthusiasten. 5 Teile, Mr. Scorsese. Ja, etwa 5 Stunden über Leben und Werk des Filmemachers Martin Scorsese laufen bei Apple TV Plus. Schließlich noch Comedy als Selbstvermarktungs- und Langzeitexperiment. Der Filmemacher Oliver Ries bringt eine starbesetzte, anarchistische Kinokomödie über Loser in Berlin für 48 Stunden als kostenlose Streaming-Serie ins Netz, über seine eigene Webseite. Danach muss man dafür bezahlen. Über Humor und seine Vermarktung reden wir also noch kurz am Ende. Erstmal sage ich, hallo lieber Jan.
Hallo lieber Eric.
Ja, wir beginnen mit The Deal. Habe ich ja schon die Grundidee kurz vorgestellt. Was würdest du sagen, ist der Vor- und vielleicht auch der Nachteil, wenn man aus einem echten Politgipfel einen Thrillerstoff macht?
Also erstmal glaube ich, dass also die Realität, sagen ja viele Leute, ist oftmals spannender als jede Fiktion und jedes Drehbuch. Das ist der Vorteil. Die Realität ist oftmals aber auch langweiliger als jedes Drehbuch. Und das ist der Nachteil von politischen Stoffen, weil die natürlich einerseits, es wird da auch gerade jetzt bei The Deal Weltgeschichte verhandelt, die so ein bisschen in Echtzeit vorgestellt wird, ja, und wirklich was bewegt hat und auch wirklich so Stress mit sich gebracht hat und Entspannungsbemühungen und alles, was man sich so irgendwie von so einem Thriller-Stoff erhofft. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine diplomatische Aushandlung, die im so protokollarischen Rahmen extrem formatisiert ist und sehr, sehr wenig Überraschungen eigentlich bieten sollte und sowas. Mhm. Das ist, glaube ich, immer das Problem von Politainment, wenn man das so nennen möchte. So, dass es einerseits ist es sehr formalisiert, andererseits ist das nur unser Leben. So, es ist das, was unseren Alltag bestimmt, und da so in diesem Grenzbereich müssen sich solche Formate aufhalten.
Wir können ja mal irgendwann eine Sondersendung machen und darüber reden, welche Stoffe ja in der Realität spannender sind als im Film oder in der Serie und umgedreht.
Also, welche politischen Stoffe oder andere Stoffe?
Überhaupt welche Stoffe. Ist Liebe spannender in der Realität als im Liebesfilm? Oder, ich meine, man sagt zum Beispiel ganz oft, Krimi ist eigentlich von der Vorlage her meistens langweilig. Wir hatten ja mal diese, wie hieß das mit der Nina Kunzendorf, diese Serie. Ja,
diese Ermittlungsserie.
Diese Ermittlungsserie, ja, wo manche Leute total genervt von waren, weil die Langsamkeit von polizeilichen Ermittlungen halt eben auch langsam dargestellt wurde oder in Echtzeit, noch nicht mal in Echtzeit. Und in den Krimis, die wir meistens zu sehen bekommen, haben wir natürlich so eine Art so eine Turbo-Ermittlung, ne, die nichts mit der Realität zu tun hat.
Wobei ich glaube, dass der Gap da bei Krimi am allergrößten ist.
Also das glaube ich
auch. Vielleicht mal so von Zombie-Serien abgesehen oder sowas.
Ja. Da ist in der Realität echt wenig los. Sind Zombies gefährlicher in der Realität oder im Film?
Das aber ich glaube da, also wenn man normalerweise Menschen beim Ermitteln in deutschen oder in internationalen Fernsehkrimis oder Filmkrimis sieht, sagen Leute vom Fach, das ist alles kompletter Blödsinn. Ja. Polizeiarbeit funktioniert so einfach nicht. Das gibt es nicht. Das ist reine Fantasie, aber egal.
Genau. Und ja, bei so Diplomatie ist ja durchaus auch so ein Genre, was durchaus beliebt ist. Es gibt ja auch diese Netflix-Serie Diplomatische Beziehung, von der, glaube ich, jetzt haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt, weil es da viele Fans gibt. Kommt demnächst die dritte Staffel. Wir reden jetzt aber über eine ja vorwiegend Schweizer Serie, auch wenn da noch französisches und belgisches Geld mit drinsteckt. The Deal, 6 Folgen, à 45 Minuten in der Arte Mediathek. Seit dem 16. Oktober und linear läuft es dann nochmal an 2 Abenden am 23. und am 30. Oktober jeweils um 21.45 Uhr. Worum geht es in The Deal?
Es geht im Grunde genommen um die Schweizer Protokollchefin Alexandra Weiss, die von Ferle Betens gespielt wird aus Belgien, die mittlerweile sehr, sehr oft zu sehen ist, auch eine tolle Schauspielerin, die zuerst als Assistentin und nach so einem kleinen Zwischenfall als Hauptverantwortliche versucht, die seit, das spielt so im Jahr 2007, seit einigen Jahren komplett festgefahrenen Verhandlungen über ein Atomabkommen der USA mit dem Iran unter Mithilfe von Russland und China zu erstellen, also beziehungsweise zu retten.
Moment, ich glaube, es spielt 2015.
Was habe ich jetzt gesagt?
7.
Achso, nee, seit 2007 sind diese Verhandlungen halt irgendwie
Achso, seitdem gibt es die, oder?
Genau, seitdem sind sie so auf diplomatische Ebene übergetreten. Stimmt, 2015 war das.
Ja, es war ein endloser Prozess, diese ganzen Iran-Verhandlungen, die genau. Ja immer noch im Prinzip.
Ja, also danke für die Korrektur. So 2015 steckten sie tatsächlich in der Sackgasse und diese Alexandra Weiss, eine fiktive Figur, wie alle Figuren in dieser Serie fiktiv sind, aber angelehnt sind an reale Personen und die Umstände, in denen sie sich bewegen. Die kriegt es dabei allerdings nicht nur mit den Falken beider Länder zu tun, also Leute, die eigentlich gar kein Abkommen wollen im Iran, also dort dann halt das Mullah-Regime, und in den USA sind das dann eben die Rechtsradikalen oder die rechten Kräfte, die das nicht so wollen, sondern sie hat auch noch mit dem Mossad zu tun, der da irgendwie so aufpoppt und versucht, einen iranischen Ingenieur umzubringen, der gleichzeitig aber so eine Liebesgeschichte mit der Alexandra Weiss am Laufen hatte, irgendwie, als sie noch Botschaftsattaché in Teheran war oder sowas. Und das ist also so eine Mischung aus Spionage, Thriller, so ein bisschen Love Story dabei, ein bisschen Polytainment im Sinne einer Begleitung dieses diplomatischen Prozesses. Und das erzählt Arte 6-mal, 45 Minuten hast du angedeutet, und gemacht ist es von Jean-Stéphane Bron, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, der ist, glaube ich, selber aus Belgien, und der versucht es tatsächlich, so Weltpolitik einigermaßen snackable zu machen in diesem Format. Also es ist so eine Mischung aus Action-Sequenzen, weil es da wirklich auch richtig um so Spionage und um Abwehrgefechte und um Love-Stories und sowas geht. Andererseits sind wir auch immer mal wieder dabei, jetzt nicht durchgängig, aber immer mal wieder so viertelstundenweise bei so in diesen Verhandlungsräumen, wo die miteinander zu tun haben, wo tatsächlich so diplomatische Floskeln ausgetauscht werden und versucht wird, so nach dem Maßstäben der Courtoisie, wie das halt im diplomatischen Aushandlungsprozess heißt, miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen und eine Verhandlung zustande zu bringen. Und das ist tatsächlich eine interessante Frage. Würde mich interessieren, ob du das unterhaltsam fandst oder interessant oder originell oder was auch immer.
Also erstmal muss man ja sagen, ist das eine ziemlich wilde Mischung aus tatsächlichen Ereignissen. Also diese Verhandlungen 2015 in Genf gab es ja wirklich, aber gleichzeitig die haben ja dann letztendlich tatsächlich diesen Deal hervorgebracht, aber die zogen sich über verschiedene Verhandlungsrunden, und die haben das hier einfach mal so verdichtet in der Serie, als wäre das alles in diesen 3-4 Tagen in Genf erreicht worden. Das ist schon mal falsch, ne?
Und es ist richtig, sie haben es, glaube ich, sogar noch mal den Spielort gewechselt, weil diese Verhandlungen waren ursprünglich in Lausanne.
Ah, okay.
So, und nicht in Genf.
Später mussten sie nochmal nach Wien oder so?
Genau,
oder?
Sie mussten nochmal nach Wien. Und das, ich weiß auch nicht, also ich weiß vieles von dem nicht, was hier so insinuiert wird, ob das tatsächlich alles so passiert ist oder nicht. Also ich weiß nicht, was Realität und Fiktion über das ist, hinaus ist, was man halt so aus den Nachrichten und aus dem weltpolitischen Wissen jener Tage weiß. Aber ich glaube, sie nehmen sich einige kreative Freiheiten. Aber interessant ist daran zum Beispiel auch, da weiß ich nicht, ob es stimmt, dass diese Alexandra Weiss auch so ein starkes lokalpolitisches lokalpatriotischen Antrieb hat. Sie möchte nämlich unbedingt, dass die Schweiz in diesem Abkommen vorkommt, dass es Schweizer Abkommen heißt. Das ist den Leuten, die halt dort vor Ort sind, unglaublich wichtig, dass die Schweiz also Vermittlungsinstanz vorkommt. Keine Ahnung, ob das in der Realität auch so war.
Ja, die Schweiz ist halt ein kleines Land und gerade wenn es um Filmproduktion oder Serienproduktion geht, kommt da halt nicht so wahnsinnig viel. Deswegen sind die Schweizer sehr, sehr stolz darauf, wenn irgendein Filmprodukt aus ihrem Land mal so ein bisschen in größere Kreise zieht. Also ich hatte auch so die ein oder andere Schweizer Kritik zu der Serie gelesen und da merkt man schon immer einen großen Stolz da drauf. Und ja, die spiegelt sich dann vielleicht auch in dieser Schweizer Hauptfigur wieder. Ich fand, du wolltest von mir wissen, wie ich das finde. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob du es genauso siehst, aber am Anfang ist ja noch mehr Polit-Serie, also da ist noch ein bisschen mehr West Wing Flavor drin und je länger die Serie dauert, desto mehr übernimmt der Thriller bei dem Ganzen, bei der ganzen Sache. Ich fand eigentlich fast das Erstere, also die Verhandlungen und diese, weil es alles noch eher also auf der psychologischen Ebene passiert, fast noch ein bisschen interessanter, ohne dass ich jetzt sagen will, dass der Rest irgendwie Schrott ist oder so.
Ja, das aber interessanterweise finde ich, dass selbst diese Action-Szenen, die haben immer noch so diesen diplomatischen Hintergrund. Also man merkt es, dass da nicht irgendwie Roland Emmerich plötzlich freidreht und irgendwie Massenschießereien auf einer Rollbahn oder sowas inszeniert, sondern das passiert dann auch oftmals ein bisschen so kammerspielartig.
Das stimmt.
In den Gängen und Fluren dieses Luxushotels, in denen sich das abspielt, wo dann halt irgendwie ab und zu mal so iranische Sicherheitsleute jagen da so dieser Alexandra Weiß hinterher oder dem Ingenieur und das ist dann so ein bisschen alles so gedimmt als auf dieses Courtoisie-Ding. Also dass es eben nicht so krass ist und dass die Leute eben immer noch so ein paar diplomatische Restsitten und Gebräuche im Hinterkopf haben, selbst wenn sie eine Waffe in der Hand haben und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Trick, den der Jean-Stéphane Brun, glaube ich, Schweizer ist, der ist kein Belgier, den er da zur Anwendung bringt, um eben nicht die Balance zu verlieren zwischen Diplomatie und Action, was beides drin steckt.
Ja, du hast recht, viele Action-Szenen arbeiten ganz, ganz stark mit so einem Suspense-Motiv, dass man im Prinzip weiß, die Zeit läuft ab, bis irgendjemand gleich zurückkommt oder so und man muss aber noch die Form wahren und irgendwie eine Aktion, die man gerade macht, wo man sich vielleicht auch ein bisschen tarnt damit, noch zu Ende zu führen. Also und das ist natürlich eigentlich Spannung, die ohne Action auskommt.
Ja, nicht ganz ohne Action, ne? Aber es ist nicht so wie bei Tom Cruise oder 007 oder sowas, dass sie dann irgendwann so mit einer Hand am Eiffelturm hängen oder sowas, sondern wenn es da so Jagdszenen gibt oder Verfolgungsgeschichten oder sowas, dann ist es oftmals so zwischen drei Stockwerken in diesem Hotel.
Und ich glaube, fast die ganze Serie ist in dem Hotel gedreht und das ist ja lustigerweise eines der berühmtesten Hotels der Welt, ne? Das ist ja dieses Beau Rivage.
Das Beau Rivage, ja.
Wo der, die Älteren wissen Bescheid, Uwe Barschel seinerzeit in der Badewanne lag. Und ich fand es ganz interessant, weil die dürfen das oder wollten das anscheinend in der Serie nicht Beau Rivage nennen.
Das heißt Grand, ne?
Grand Rivage.
Ja, okay.
Aber es ist natürlich allein schon, es ist auch einer der Gründe, warum das Spaß macht, diese Serie zu sehen. Genf. Die Schweiz und vor allem Genf und der Genfer See und dieses Hotel ist halt unglaublich pittoresk. Ja. Es sieht einfach unheimlich schön aus, wenn man so auf klassische Grand Hotels und sowas steht. Das ist also einfach schon mal ein tolles Ambiente, in dem man sich diese Serie angucken kann. Jetzt kommen wir vielleicht doch nochmal zu einem unserer Lieblingsthemen mit der Sprache. Wir hatten ja wieder die Vorab-Version, wo man nur Französisch, also beziehungsweise wenn man auf Französisch geschaltet hat, hat man halt alles ohne Untertitel gehabt.
Ja.
Was für uns nicht so gut. Auf Deutsch haben halt alle Deutsch gesprochen, aber ich finde, dass ich glaube, jetzt in der fertigen Version, in der Arte Mediathek, kannst du wahrscheinlich eine untertitelte Version gucken, weil da wird Englisch gesprochen, also einige der wichtigsten Charaktere sind halt Amerikaner, das ist diese Staatssekretärin Cohen, gespielt von Juliette Stevenson, die natürlich Englisch spricht, genau wie ihr amerikanischer Konkurrent, also auch ein Staatssekretär Porter, gespielt von Sam Grain, der eher so eine Falkenposition vertritt. Also die sind sich da nicht so ganz einig, die Amerikaner. Also die reden natürlich Englisch und immer wenn die im Raum sind, wird Englisch gesprochen, aber wenn die Perser halt unter sich sind, dann wird halt Farsi gesprochen und es wird Französisch natürlich gesprochen, wie in Genf halt. Und das ist in der Originalserie natürlich, macht es das unglaublich authentischer, wenn du das siehst und ja, und wenn sie dann halt alle auf Deutsch sprechen, dann hast du halt wieder dieses Problem. Also selbst man mag uns jetzt hier wieder als Arthouse-affin schimpfen, aber es ist ja einfach in so einer Serie, wo es um Kommunikation geht und wo man manchmal eine andere Sprache benutzen muss, um den anderen, um sich halt deutlich zu machen, was man will. Aber auch so, da steckt halt auch ganz viel Unverständnis oder Missverständnis mit drin, wenn man sich in einer Sprache ausdrücken muss, die man halt nicht zu 100% beherrscht. Und das ist halt hier Teil der Serie, weil es um Verhandlungen geht.
Ja, das hatten wir ja schon öfter bei The Team oder irgend sowas, wo halt so multilinguale Zusammenhänge sind und Deutschland klebt das halt irgendwie immer ins Deutsche rein. Ja, hier ist es noch viel absurder, weil diese Alexandra Weiß, dadurch, dass sie früher in Teheran gearbeitet hat, kann Farsi.
Genau.
Und sie spricht manchmal mit der iranischen Delegation Farsi und die reden untereinander, aber immer Deutsch.
Ja.
Und das ist fast schon lächerlich. Ich finde aber nicht, dass so schlimm synchronisiert ist. Ich habe schon
aber es ist halt hier, also ich finde ja bei so Diplomatie-Serien, da lebt halt vieles davon, dass man das denen abkauft, dass das irgendwie echt ist, dass das irgendwie so, ja, wie so politische Verhandlungen sich so anfühlt. Und das ist natürlich, wenn die alle ihre Sprachen sprechen, ist es einfach schon mal 100% authentischer. Deswegen, ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, jetzt der Endkunde kann das, glaube ich, in einer ordentlich untertitelten
Version. Ja, hoffen wir mal. Ich finde auch tatsächlich, also wir haben diese Diskussion, führen wir ja ständig und gehen euch damit wahrscheinlich auch wahnsinnig auf die Nerven langsam. Ich finde tatsächlich die Frauenfiguren unglaublich eindrucksvoll in dieser Serie, weil das alles so, das sind so einflussreiche Frauen, die sich ihrer Ohnmacht, wenn es dann nämlich wirklich zu den harten Entscheidungen kommt, ständig bewusst sind, nämlich die Entscheidungsträger sind hier nach wie vor alles Typen. Also auch der Außenminister, der diese
Kohn
unterbrich mich ruhig.
Ja. Ich wollte es vorhin schon sagen, das war doch die Obama-Administration noch, ne?
Ja, das war Obama.
Und welcher Außenminister war das dann? Weil der kommt ja nicht besonders gut weg. Das ist irgendwie so ein Typ, der sozusagen seine Staatssekretärin vorschickt, selbst aber den ganzen Ruhm abhaben will, weswegen er dann noch mal kurz einfliegt.
Was ist Madeleine Albright? War das oder war das noch, war die noch
zweite
vorher?
Obama, ihr müsst ja nachgucken. Wir
müsst
reden
ihr nachgucken,
jetzt Quatsch. Aber auf jeden Fall kriegt der amerikanische Außenminister von 2015 da ganz schöne Breitseite.
Ja, ist ein ganz schön arrogantes Arschloch, aber wie gesagt, ich finde die Frauen toll, wie sie halt auch irgendwie so mit ihren Eisgesichtern und Betonfrisuren halt durch diese Gänge, also sie agieren schon, sie sind handelnde Subjekte, aber immer auch Objekte von männlicher Allmacht, sowas. Und das tarieren die hervorragend aus. Also ich halte wahnsinnig viel von Verle Betens. Die macht das ganz toll. Die hat durch ihre Mimik alleine hat sie schon so eine Verzweiflung an den Verhältnissen, die sie an den Tag legen kann. Ich finde die Serie tatsächlich gut. Also mir gefällt die, obwohl sie manchmal ein bisschen zu dröge ist.
Ja.
Und obwohl sie manchmal gleichzeitig auch ein bisschen drüber ist, so, denn so, ich glaube nicht, dass Diplomatie so funktioniert, dass dann immer irgendwann Leute mit gezogener Waffe durch die Verhandlungsorte laufen oder sowas. Also schon gar nicht bei dieser Veranstaltung, weil die extrem auf Zurückhaltung basierte, eben zwischen extremen Antipoden in ihren politischen Haltungen. Aber das ist die kreative Freiheit, die sich so eine Serie nehmen darf. Und ansonsten wäre es wahrscheinlich auch unerträglich, einfach nur Leute beim Aushandeln eines Abkommens irgendwie sowas zu beobachten.
Ja, ich finde, du hast recht. Das ist eine gute Serie, macht ein paar Sachen richtig, die hat halt auch irgendwie ein interessantes Thema einfach. Es ist keine herausragende Serie, die wir wahrscheinlich hier am Ende des Jahres in den besten Serien des Jahres erwähnen werden. Was ich irgendwie noch ganz irgendwie, wo ich noch viel drüber nachgedacht habe, war, dass ja praktisch, ich meine, diese ganze Iran- und Atomprogrammnummer war ja jetzt wieder durch das Bombardement von Trump und so weiter, durch diese Eskalation wieder total im Gespräch. Und wenn man bedenkt, wie viele Jahre damals verhandelt wurde, was für Anstrengungen unternommen wurden, um halt diesen namensgebenden Deal zu erreichen. Und dann wird das dann im Prinzip alles wieder so wie so mit einem Wisch irgendwie wird das alles sozusagen wieder.
Das ist aber auch, also deswegen guckt es euch an, es ist nämlich auch ein unterschwelliger Kommentar, der darin mitschwingt. Ja. Ich habe den wirklich, ich habe das wirklich sehr, sehr intensiv geguckt, diese Serie, und es war damals so 2 Jahre später, hat Donald Trump das halt gekündigt.
Hat es vom gekündigt, Tisch,
genau,
das Verfahren,
gekündigt,
genau.
Ja. Es war eine seiner ersten Amtshandlungen im Grunde genommen, die er gemacht hat. Andererseits, da denkt man dann so, ja toll, der diplomatische Berserker Trump, der sowieso nur seine eigene Machtagenda verfolgt, aber es kommt schon auch immer wieder zur Sprache von den Beteiligten dieser Serie, wo sie uns manchmal so zwischen den Zeilen, manchmal ganz offensichtlich mitteilen, mit wem diese westlichen Delegationen eigentlich da verhandelt haben. Das war der Teufel. Die Mullahs, das ist wirklich unter allen Regimen, die es gibt in der Welt, es gibt da zwar auch liberale Aspekte im Land, so dass du machen kannst, dass du sein kannst, wie du möchtest, aber wenn es in diesem Regime hart auf hart kommt, das sieht man auch an diesem Ingenieur, mit dem wir zu tun haben, dann ist es ein absolut mörderisches Regime, dann ist es totalitär bis ins letzte Detail, und dann wird halt immer wieder angesprochen, so, ihr lasst euch hier mit dem Teufel ein, Leute, so, ihr könnt mit dem Teufel keine Deals machen, und so war es ja auch, so. Das sind ja keine Verhandlungspartner im Iran, die machen reine Machtpolitik, und wenn es nicht nach deren Pfeife geht, dann unterdrücken sie alle Beteiligten. So.
Und trotzdem wird ja dieser Minister, den sie da zur Verhandlung schicken, eigentlich recht menschlich gezeigt.
Er ist auch ein Regimegegner, ne? Eigentlich. Also eigentlich ist er ein Oppositioneller, ist kein Mullah.
Warum ist er dann Minister?
Weil er für den diplomatischen Austausch in aller Welt gebraucht wird. Da brauchen sie jemanden, der so ein bisschen konziliant und repräsentabel ist und sowas. Und wenn sie da einen von ihren Hardlinern hinschicken, dann kriegst du halt auch irgendwie, es geht ja darum, die Sanktionen irgendwie sowas zu beseitigen, die damals auf der Wirtschaft lasteten und so. Mhm. Wir sollten jetzt auch nicht zu tief einsteigen, so, weil das ist auch, egal ob man sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und sie kennt oder nicht, es ist auch sehr lehrreich, das Ding. Und es ist, also ich finde, man kann das so, snackable war vielleicht nicht so der richtige Ausdruck, weil es halt auch irgendwie schwere Kost ist. Aber man kann das schon sehr gut gucken und sich davon auch unterhalten.
Aber letzte Bemerkung zu The Deal. Findest du das nicht irgendwie frustrierend, wenn man praktisch jetzt so eine ganze Serie dazu schaut, wie mit wie viel Mühe so ein politisches Ergebnis erzielt wurde, und dann liest du bei Wikipedia, 2 Jahre später hat Trump das mit viel Mühe erreichte Abkommen gekündigt.
Ja, das ist deprimierend, aber es ist halt auch Trump, ne? Also der interessiert sich ja für gar nichts. Deswegen ist es auch im Grunde genau, also außer seiner Macht, deswegen ist es auch so, das kann allen passieren. Wenn er weg ist, wird es vielleicht neu aufgenommen. Wer weiß, was passiert, sowas. So, Diplomatie ist es ist die Politik der kleinen Schritte.
Und die Frage kann man auch stellen bei Diplomatie, darf man da am Ende sagen, nichts war jemals umsonst? oder war es doch?
Die Frage, ob man im Gespräch bleiben soll und das ein Wert an sich ist, ne? Ja. Macht euch einen eigenen Reim darauf.
Ja, kommen wir zu einer ganz anderen Serie, die heißt Schattenseite. Die findet ihr in der ARD Mediathek. 6 Folgen von 39 bis 45 Minuten Länge. Könnt ihr ab dem 17. Oktober sehen, und am 26. Oktober läuft das Ganze auch nochmal im ersten Jahr. Du hast dir die Serie gewünscht. Wie kommen wir zu dem Vergnügen?
Zum einen kommen wir zu dem Vergnügen, weil ich sehr, sehr viel von Özgür Yildirim halte, der hier auch aus Hamburg ist. Deswegen kenne ich den auch persönlich. Der ist einfach bekannt geworden mit Serien, mit Kiez-Milieu-Studium. Der hat Chico gemacht mit Dennis Moschito. Der hat, ich glaube, die zweite Staffel 4 Blocks gedreht. Also eine von denen, ich weiß nicht genau, welche das war.
Ich kenne ihn vor allem, weil er sehr drei, glaube ich, Wotan Wilke-Möhring Tatorte gedreht hat. Tatort. Die sind ja nicht immer toll, aber er hat einen der besten gedreht, der heißt Alles, was Sie sagen. Es ist so ein Stoff über Wahrheit und Vorspiegelung von Wahrheit, also so, was ist wahr, was ist falsch. Sehr clever. Das ist ein guter Regisseur.
Ja, und das ist, also ich fand ihn jetzt vor allem bemerkenswert, weil er sich viel im migrantischen Milieu aufhält, also auch mit Para zum Beispiel, diese Serie, die noch so altersmäßig am nächsten jetzt an der Schattenseite dran ist. Das sind Frauen in, war das Berlin? Ich weiß gar nicht ganz genau.
Berlin.
Die alle so Anfang 20 sind, glaube ich, also nur unwesentlich älter als die Menschen, die jetzt in der Schattenseite vorkommen. Da geht es nämlich vor allem um sie wird als 18-Jährige gelabelt, Nola, finde ich ein bisschen weird, weil sie kriegt an einer Stelle Hausarrest von ihrer Mutter, aber sie ist halt so irgendwie so an der Grenze zur Volljährigkeit. Die kommt aus Berlin in die brandenburgische Provinz, in eine Stadt namens Wresow.
Soll das in Brandenburg sein?
Das soll in Brandenburg sein, ja, die es aber nicht wirklich gibt so. Und da kommt sie einerseits, gerät sie gleich in die Trauerfeier für einen Mitschüler, der sich offenbar innerhalb der Schule das Leben genommen hat. Zweites krasses Erweckungserlebnis innerhalb dieser Schule ist, dass auf dieser Trauerfeier in der Aula plötzlich auf praktisch jedem Handy der Leute, die dort sitzen, also zumindest bei den Kids, eine Schattenseite genannte App aufpoppt und darum bittet, diese Seite anzuklicken, und wenn sie das machen, werden Geheimnisse von Mitschülern und Mitschülerinnen veröffentlicht, in diesem Fall von Flavio oder Fabio, ich weiß es gerade nicht,
wie er heißt. Flavio, glaube ich.
Flavio, dem ersten, der interessanterweise einerseits einer der großen Schulbullies ist und andererseits Suizidopfer Linus krass gemobbt hat und das womöglich also mit auf seine Kappe geht, dass er sich das Leben genommen hat. Das wird alles später noch erklärt. Was wir jetzt erstmal sehen, ist, dass es halt immer wieder neue App-Aufrufe gibt, irgendwelchen Leuten die Geheimnisse zu veröffentlichen, und dass da praktisch alle Leute, die halt da so im Cast zentral sind, inklusive Nola, die von Samira Breuer gespielt wird, wer sich erinnert, die hat bei Crank Berlin diese fantastischen Azubi auf dem Rettungswagen von Bernd Schütz gespielt. Und es werden halt alle immer weiter reingezogen in diesen Sumpf aus, es ist ja so Doxing, Mobbing, es gibt so andere Sachen, die diese Jugendlichen da oder diese Spätjugendlichen irgendwie aufs Gemüt drücken. Das ist sowas wie Bulimie und Gewalt, manipulatives Verhalten, ist generell ein sehr niederträchtiges. Wir haben da ja unlängst erst drüber gesprochen, so bei Euphorie. Was sind das eigentlich für Jugendliche, die so krasse Leben alle haben, bei denen alles irgendwie immer so edgy ist und so, und das ist hier auch sehr, sehr vieles edgy. Es gibt so Situationen, wo Lehrer was mit Schülern haben oder Lehrerinnen was mit Schülerinnen haben. Die Eltern sind plötzlich ganz andere, es poppen so Geheimnisse aus dem familiären Kontext auf, viele Geheimnisse aus dem schulischen Kontext, und das ist alles tatsächlich sehr, sehr drüber, wenn man so will.
Ja.
So, man wünscht keinem Kind an einer solchen Schule zu sein. Aber das ist genau die Frage. Wir haben eben auch kurz noch vor der Aufnahme des Podcasts darüber gesprochen, ob wir eigentlich die richtigen Ansprechpartner sind, um über solche Serien zu sprechen, die ein bis zwei Generationen vor uns spielen.
Bleiben wir bei einer Generation, wir sind ja noch keine Großväter.
Ja, sind wir noch nicht? Nee, okay. aber es ist tatsächlich so, man kann diese Serie auch betrachten aus der Perspektive von Leuten, die nicht Gen Z sind, beziehungsweise die ein bisschen früher schon geboren sind, weil ich finde, dass diese Serie einen sehr tiefen Einblick in diese Generation nimmt, und das können auch sowohl Hanna Rieber und Jonas Ems, die diese Serie als Drehbuchautorinnen verantworten, als auch Özge Gildirim, der meint es vorhin, die sind alle so jung, der ist gar nicht so jung, ich glaube, der ist so was
wie 1980 Mitte 40, oder was, ne? Ja, aber der hat noch eine Co-Regisseurin, die heißt Alison Kuhn, die ist Jahrgang 1995, das war so 30,
ja.
Hat auch schon Druck gemacht. Alle haben Druck gemacht. Oder Para.
Hat man ein bisschen das Gefühl.
Ja, ja, alle jungen FilmemacherInnen. Genau, aber lass uns ruhig mal ein bisschen über den Typen reden, den ich vorher nicht kannte. Auch daran sieht man wieder die Generation, den Generation Gap. Jonas Ems, der wohl super bekannt ist, der hat auch den gleichnamigen Roman Schattenseite geschrieben, ist ein Social Media Star mit mehreren Millionen Followern.
Spielt ja auch mit?
Spielt auch mit in einer, würde ich mal sagen, eher Nebenrolle unter den Jugendlichen, weil er auch Schauspieler ist. Er ist von Beruf Autor, Schauspieler, Content Creator, Influencer und hat eben, wenn man auf Amazon Schattenseite sucht, nach dem Buch von ihm, findet man den Roman Schattenseite, Doppelpunkt Tage der Wahrheit von 2019. Ein Kriminalroman zum Thema Cybercrime von Internetstar Jonas Ems steht da. Kanntest du Jonas Ems vorher?
Ja, ich kann. Also okay. Vom Namen her kannte ich ihn auf jeden Fall. So wusste, dass er eine relativ breit aufgestellte Internetpersönlichkeit ist oder Medienpersönlichkeit ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sein Portfolio bis dahin verfolgt hätte oder sowas. Ist auch nicht meine Welt, ist nicht meine Generation.
Ja.
Er macht andere Sachen als die ich snacke.
Also sagen wir doch erstmal, du hast ja schon erwähnt, wir haben ja neulich erst Euphoria mit Euphorie in unserem vorletzten Podcast, glaube ich, verglichen, und lustigerweise lief ja Euphorie ebenso auf dem Münchner Filmfest wie Schattenseite und noch so ein paar andere Young Adult Formate. Also ich kenne ein paar Leute, die da gewesen sind und habe auch den einen oder anderen Podcast oder Pressebericht darüber gesehen. Und viele Leute haben dazu, also viele JournalistInnen haben darüber geschrieben, dass es ja diese Young Adult Stoffe wohl super populär sind, wie man auf dem Festival sah. Und ich muss jetzt mal was Positives sagen, und zwar die Art, wie die jungen Leute miteinander reden, fand ich ungewöhnlich und fand ich sehr, ja, vermutlich authentisch, weil da ist sehr viel von der Wortwahl her sehr viel so für mich Fremdes oder was ich vielleicht so von meinen Kindern so ein bisschen aufschnappe. Also viele andere Young Adult Stoffe fühlen sich für mich so an, als hätten ältere Kreative den Stoff so hingebogen, damit es mit jung einigermaßen hinkommt. Und das ist hier ein bisschen anders. Da ist so ein beiläufiger Humor, so eine beiläufige Sprache mit drin, die, glaube ich, die trifft schon einen Punkt.
Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, dass nicht nur sonst solche Serien häufig von Älteren gemacht werden, sondern dass die in diesen Formaten auch noch versuchen, die Jugend den Älteren zu erklären. Mhm. Und dass dann immer so, wenn bestimmte Begrifflichkeiten fallen, dann werden die entweder einen Nebensatz nochmal definiert oder sie werden gar nicht erst in der Jugendsprache formuliert, sondern in einer eigenen Sprache, die Jugendlichen gar nicht verwenden. Und hier ist halt so ein Begriff wie Papes zum Beispiel. Papers für, ich erkläre es euch mal, fürs Kiffen, also große Blättchen, sowas. Die muss das nicht sagen, was es ist. Die sagt halt einfach, ich brauche Papes. Und dann kann man sich, wenn man es weiß, weiß man Bescheid. Wenn man es nicht weiß, muss man sich halt mal Gedanken machen oder sowas. Ne? Ich finde es auch tatsächlich, dass es sehr nah bei den Leuten ist. Ich finde es auch unglaublich gut gespielt von insbesondere zwei Personen, also von Samira Breuer. Das ist eine der größten Perlen des deutschen Films. Die spielt unglaublich authentisch, aber gleichzeitig hat sie trotzdem theatralische Wucht da drin. Also das ist wirklich mit das Beste, was ich kenne aktuell im Fernsehbereich. Und ihre beste Freundin, ihre beste Freundin wird, Tanja Nguyen, die ist auch so, die macht das auch ganz hervorragend.
Die fand ich auch gut, ja.
Kannst du die vorher spielen? Ich kannte die nicht vorher, nee. Und es ist auch tatsächlich, das geht auch gleichzeitig, der Link ist dann gleichzeitig in die Kritik hinein, weil sämtliche Kids, die hier halt so 16, 17, 18-Jährige spielen, sind im wirklichen Leben um einiges älter, inklusive zum Beispiel Ludger Bökelmann, den einige Leute ja aus Discounter kennen. Ich meine, der ist sowas wie 26, glaube ich, und der sieht auch einfach so aus und der redet so und sowas. Ja. Und der ist so krass Unschule. Das kann ich das überhaupt nicht mit Worten beschreiben. Ich check es nicht, warum sie so einen da reinbesetzen. Der macht das natürlich gut. Der ist eine Charakterfigur. Der hat eine bestimmte Art von Rolle, die er unheimlich gut füllen kann, sowas, ne? Aber der ist einfach kein Schüler. Ja. So. Null. Nichts an dem ist Schüler. Und das betrifft einige so. Es gibt noch andere Sachen, die man kritisieren kann daran, ne? Das ist irgendwie so, alle haben denselben Klingelton, der immer zur selben Zeit klingelt, und zwar auch im Unterricht, wo die Kids hier offenbar ihre Handys nicht ausschalten müssen. Das ist so, die Leute, es wird gekifft und die Leute paffen. Da denke ich so, ey, Leute, dann lasst sie nicht kiffen. So. Und diese ganze Kleine, das ist eine Kleinstadt, so, sieht aus wie Berlin-Kreuzberg. Simon ist der Freund von der Patricia, ist Basketballer, und du siehst es, der spielt Basketball, soll irgendwie von Alba Berlin gecastet werden, und du siehst es ihm an, der Typ kann überhaupt kein Basketball spielen.
Die Basketball-Szenen sind nicht
Gebt
gut,
euch das mal stimmt, bitte ja. mehr Mühe. So, ja. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich schlecht.
Das ist dann Budget, ne?
Halt. Vielleicht ist es Budget.
So ein bisschen.
Naja, oder dann suchst du dir halt einen Hauptdarsteller, der Basketball spielen kann, der zumindest zweimal dribbeln kann, und dass ihn der Ball wegspielt. Bringt. Und das ist wirklich peinlich, aber das macht dieser Serie, finde ich, es tut ihr keinen Abbruch. Ich finde,
also die ist eh wirklich auch gut besetzt. Du hast ja schon die meisten erwähnt. Ich wollte nochmal Florian Geiselmann erwähnen. Das ist dieser Typ, den habt ihr. Jetzt bin ich als Tatort-Onkel schon wieder hier, kann ich mich profilieren. Mann. Letzten Sonntag lief der Tatort Siebenschläfer aus Dresden. Da hat der auch eine Episodenhauptrolle gespielt, als einer von zwei Kids, die aus dem Kinderheim aus dem Jugendheim abgehauen sind. Das ist auch einer, den man beachten sollte. Und ja, die anderen hast du schon erwähnt.
Den kaufe ich auch, seine Altersstufe.
Der ist auch ein bisschen jünger, der ist so 20, 21.
Genau, und der kann das aber auch gut spielen. Der kann auch so eine leichte kindliche oder jugendliche Unsicherheit, kann der total gut. Also die Unsicherheit, die der spielt, die ist bahnbrechend. Es ist ein herausragender Schauspieler, finde ich.
Also ich glaube, wir können festhalten, das ist echt super besetzt. Die machen das zu alt, aber super besetzt. Die Sprache ist super.
Ja.
Und in der Handlung sind halt sehr viele Klischees, die man halt aus diesen Young Adult Stoffen kennt. Also es geht ja zum Beispiel, also diese Nummer, dass jeder ein dunkles Geheimnis hat, ja, was so nach und nach aufgedeckt, ja, wird. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich der 10., 20. oder 30. Sehr populär gewordene Young Adult Stoff, der damit arbeitet, mit der Aufdeckung von Geheimnissen. Ja? Ich nach dem Motto, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Und irgendwann ist natürlich jemand schwul und das wird geoutet und sowas.
Ja, ne? Also so, also gut, die Art des Mobbings ist natürlich auch immer wieder ähnlich. Also die Sachen, die einem peinlich sind, die Sachen, für die man sich schämt, die werden hier natürlich alle benutzt bei diesen Erpressungsgeschichten. Das ist so ein bisschen, naja, auf der einen Seite sagst du, ja, das sind tatsächlich die Probleme oder die Dinge, vor denen sich die jungen Leute fürchten. Auf der anderen Seite denkst du, ja, aber die Geschichte habe ich, diese Plot-Twists, die hat man halt schon tausendmal erlebt.
Ja, und es ist halt so überexplizit, ne? Es ist natürlich so, die Frage, die sich bei solchen Young Adult-Stoffen stellt, ist natürlich immer, was du letztes Mal auch bei Euphorie gefragt hattest, ist es wirklich so krass bei den Kids? Geht es da wirklich so
ab? Nein, es
so,
ist, ne, natürlich komplett übertrieben, sonst könnten wir den Laden hier dicht machen.
Naja, aber das weißt du nicht, also deine Tochter erzählt ja auch nicht, also deine Kids erzählen ja nicht alles, was da wirklich abläuft und so weiter, ne? Ich bin nicht an solchen Schulen, ich traue dem wirklich zu, dass es da richtig, richtig drunter und drüber geht, so was. Am Ende machen sie aber doch irgendwie ihre Abschlüsse. Aber was ich wichtig finde daran, ist, dass sie den Jugendlichen, die darin teilnehmen, mittlerweile zugestehen, ernsthafte Probleme zu haben. Ja. Das war früher nämlich nicht so. Früher, wenn Erwachsene über Jugendliche berichtet haben in ihren fiktionalen Stoffen, irgendwie ich heirate eine Familie, wenn da ein Kind Probleme hatte, dann hieß es irgendwie immer so im Subtext oder so richtig offensiv, Leute, werdet erstmal erwachsen, dann seht ihr, was Probleme werden, sind wirklich und sowas. Ne? Und die wurden einfach nicht ernst genommen. Und das ist die Generation, von der wir hier reden, die muss die ganze Scheiße, die wir verzapft haben, auslöffeln. Und die kriegen nämlich alles, was wir in den Sand gesetzt haben, müssen die durch diesen Sand. Und deswegen haben sie alles Recht darauf, dass wir ihnen ihre Probleme, die sie haben, ihre ganzen Sorgen und Nöte, auch einfach zubilligen und sie das zum Ausdruck bringen können hier drin. Ja. Das ist ja, die werden ja letztlich von Gen Z gespielt, sowas, ne?
Ja, klar. Und wenn du sagst, früher hat man die Probleme nicht ernst genommen, das lag natürlich auch zum großen Teil daran, dass früher fast niemals junge Filmemacher es geschafft haben, eine Serie oder sowas im Fernsehen zu platzieren. Ja. Ne? Und genau. Das ist halt heute anders geworden.
Genau, das waren, also ich weiß, ja, du hast recht, das waren früher auch schon, es waren immer ältere Männer halt, die das
gemacht haben. Ja, ältere Männer haben die Sachen geschrieben. Ne? Ja, würde ich sagen, haben wir doch unterm Strich ein ganz positives Bild.
Ich habe ein total positives Bild auf die Serie, aber das liegt wirklich, das ist character-driven. Also ich finde, die Figuren werden toll gespielt. Es werden übrigens auch die Erwachsenen toll gespielt.
Ja, das stimmt. Ne?
Das ist auch so, es geht nicht nur darum, wie scheiße es für die Kids läuft, es geht auch darum, wie die Eltern damit klarkommen müssen und die haben auch ihre Probleme und so weiter. Ne? Und das ist wirklich und
auch
so.
Auch die werden geoutet.
Auch die werden geoutet. Ja. Und es ist tatsächlich so ein Multigenerationenstück, das alle ernst nimmt auf ihre Art, aber ein bisschen mehr Partei ergreift für die jüngere Generation. Und das finde ich auch richtig so.
Genau. Wunderbar. Kommen wir, ich weiß nicht, keine gute Überleitung, kommen wir zu unseren kurzen Themen und zu einem Dokumentarfilm. Es ist eigentlich eine Dokumentarserie. 5 Folgen, ca. 60 Minuten, von denen ich immerhin schon 3 oder 3,5 Folgen gesehen habe. Mr. Scorsese. Ab 17. Oktober zu sehen bei Apple. Und wie der Name schon sagt, ist es ein sehr, sehr langer Dokumentarfilm oder eben eine Doku-Serie über Martin Scorsese, der, glaube ich, jetzt 82 oder 83 Jahre ist, der an dieser Doku-Serie auch mitwirkt, indem er halt sehr intensiv interviewt wird. Aber eigentlich ist das eine Serie von Rebecca Miller, die ich jetzt erstmal nicht kannte. Kanntest du sie? Ja, ist durchaus mit prominenten Namen verbunden. Das ist nämlich, die ist auch gar nicht mehr so jung, die ist 1962 geboren, ist die Tochter des Dramatikers Arthur Miller.
Ach was.
Und nebenbei seit 1996 die Ehefrau von dem Schauspieler Daniel Day-Lewis.
Das
und auch
noch.
Die Mutter von seinen beiden Söhnen, also jemand, die durchaus im Bereich der großen amerikanischen oder auch britischen Entertainment-Kunst zu Hause ist.
Aber es saßen nicht mehrere ihrer Verwandten in irgendeiner Maschine, die ins World Trade Center geflogen ist.
Ich habe sie auch noch nicht interviewt, Rebecca okay. Miller. Gut. Was hast du, wie viel hast du schon davon gesehen?
Ich habe nur einmal kurz reingeguckt.
Mehr
habe ich noch nicht geschafft.
Okay, aber du hattest, glaube ich, du schreibst auch darüber.
Nee, ursprünglich geplant, sowas.
Genau.
Aber es ist, also ich gucke es mir bestimmt mal an, weil ich einfach Martin Scorsese, ja. Ich weiß nicht, wie
Scorsese sagen Scorsese. Die meisten, ne? Das ist dort italienische Aussprache. Ich meine, wahrscheinlich hat jeder Mensch den einen oder anderen Scorsese-Film gesehen. Also für mich ist es durchaus auch besonders, weil, also so ab Raging Bull war, glaube ich, 80, wie ein wilder Stier, der Schwarz-Weiß-Film mit Robert De Niro als Boxer, habe ich eigentlich auch jeden Scorsese-Film mitbekommen, wie er rauskam und wie alle Leute darüber gesprochen haben und so weiter. Insofern ist es für mich auch so ein bisschen so ein Rückblick aufs eigene Leben und Kinoleben und Filme, die man entdeckt hat. Und es ist gleichzeitig auch noch ein wunderbarer New York-Film, weil Scorsese ist ja einer der großen New Yorker Filmemacher, der eben da aufgewachsen ist und der eben auch aufgewachsen ist in sehr, sehr einfachen und harten Verhältnissen in Little Italy, in Little Italy von Queens, also mit der omnipräsenten Mafia, die die ganze Neighborhood da bestimmt hat, wo auch seine Familie verwickelt war, indem sie halt denen gehorchen mussten. Deswegen hat der Mann ja unglaublich viele, wie kein anderer, Mafia-Stoffe verfilmt und gleichzeitig hat er ja immer auch wieder religiöse Themen. Also er war ja mal im Priesterseminar, er wollte ja mal Priester werden.
Okay, ich sehe schon, würde viel lernen, wenn ich mir alle fünf
Teile anschaue. Allein, selbst wenn man sagt, ach ja, Scorsese, die Filme, ja, ist ganz gut, den einen oder anderen mochte ich. Schaut euch bitte, wenn ihr Apple TV Plus habt, zumindest mal die erste Folge an, weil die ist komplett dem Scorsese, dem Aufwachsen seiner Kindheit und Jugend gewidmet, wo man ganz, ganz viel über das New York von damals erfährt und über diese Mafia-Strukturen. Und das Geile ist, dass er sitzt da mit seinen alten, besten Schulfreunden, die halt auch alles Männer Anfang 80, zusammen in so einem Café da und die erzählen sich wahnsinnig authentisch und also so, als wäre keine Kamera dabei von früher. Allein das ist ganz toll. Ansonsten geht halt dann jede Folge geht halt dann so über ein paar Filme von ihm. Ganz großartig gemacht und montiert. Eine der besten Dokuserien über Kino und Kinomacher, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also ein absolutes Muss, Mr. Scorsese bei Apple TV.
Okay, ja, dickes Boot, dass du hier gerade zu Wasser lässt.
Dann. Unbedingt. Also das ist ein Highlight. Das müsst ihr euch angucken, wenn ihr euch auch nur ein bisschen für Kino interessiert. Ne? Aber wollen wir es nicht länger auswalzen, weil du hast ja noch nichts gesehen. Ich mache hier sozusagen erstmal ein bisschen Werbung. Und du hast eingebracht noch als kleines Thema schwarze Schafe.
Ja, ich habe mich da, als ich das gesehen habe, dass es hier auf dem Filmfest in Hamburg lief und da so als Filmversion, die jetzt ausgewalzt wurde zu einer längeren Serie. Also es ist tatsächlich so, es gab, wer sich erinnert, 2006 ein Film von Oliver Ries, wo er unter diesem Label Schwarze Schafe so eine Milieustudie aus Berlin gemacht hat, wo die halt so ein bisschen grotesk und dadaistisch war, die sehr, sehr low-budget war, die aber durchaus Einfluss hatte damals. Da ging es auch viel um migrantische Biografien und Leute, die sich halt irgendwie so durchs Leben schlawuseln und so. Und jetzt hat er halt knapp 20 Jahre später wollte das halt irgendwie so auf die Entwicklung in den sozialen Medien und was die Gesellschaft irgendwie mittlerweile mit sich selbst angefangen hat und so weiter umsetzen und hat daraus jetzt eine 10x20 Minuten lange Serie gemacht. Und das ist so ein Endzeit-Klimawandel-Drogen-Grotesken-Ding. Das spielt halt irgendwie so rings um ein Klimacamp auf dem Berliner Tempelhof-Gelände und dann gibt es einfach verschiedene Einzelaspekte, so wohl mit Frederik Lau, der irgendwie Bienen auf seinem Balkon züchtet oder hält und gleichzeitig da seine irgendwelche Drogen lagert und die Bienen kriegen irgendwie was von diesen Drogen ab und sind fortan auf Speed und das ist so ein bisschen die Geschichtslage, auf der wir uns bewegen. Es sind halt so einzelne kleine Anthology-Geschichten, die sich miteinander verzahnen über die Serie hinweg. Und ich dachte wirklich, als ich gehört habe, so, geil, guck ich mir mal an.
Das ist unheimlich prominent besetzt.
Es ist unglaublich prominent besetzt. Es ist Jelle Haase ist dabei, Marc Hosemann, Martin Brambach ist dabei,
Milan Jule Peschel. Böwe,
Milan Peschel. Es sind so Leute, die teilweise auch vor 20 Jahren schon mitgemacht haben. Also der Cast deckt sich so ungefähr.
Kennst du denn diesen alten Film? Weil ich habe, weiß ich darüber, ich habe damals nichts von mitbekommen und ich habe aber bei Wikipedia gelesen, dass es durchaus auch ein Kultfilm ist, dieser alte, und dass sozusagen die Grundidee ist, ein Episodenfilm über über verschiedene Loser-Typen in Berlin.
Ja, der war viel weniger grotesk. Ich habe ihn gesehen damals, das weiß ich noch, ich habe ihn im Kino gesehen, in so einem Programmkino, aber es ist schon ganz schön lange her. Also so, ich habe jetzt nicht mehr viel Detailwissen, was ist aufgepoppt, aber es war viel weniger grotesk. Es brillierte eher dadurch, dass es halt billig gemacht war und trotzdem keinen schäbigen Look hatte. So, es war tatsächlich damals ganz wichtig und es ging ihm auch darum, glaube ich, dem Oliver Ries, dass es damals nicht fördern gelassen hat, so, oder nicht, dass er keine Förderung bekommen hat, und damit ging er dann so ein bisschen hausieren. Und es ist auch jetzt so, es hat wirklich viele Momente. Ich finde aber tatsächlich, das Empfehlenswerteste daran ist, dass man es jetzt zwei Tage lang unter schwarzeschafe.eu, glaube ich, gucken kann oder sowas.
Ja, schwarzeschafe.eu, weil schwarzeschafe.de ist so eine Antirassismus-Webseite. Okay. Da war ich nämlich erst. Ihr könnt, also 10 Folgen hat das insgesamt. Und vom 17. bis zum 19. Oktober kann man das kostenlos komplett streamen auf dieser Webseite schwarzeschafe-einwort.eu. Und danach gibt es nur noch die ersten 3 Folgen kostenlos. Und für den Rest muss man dann sozusagen da direkt was abdrücken. Es ist ein interessantes Vermarktungsprojekt. Ja. Meinst du, bei diesem unglaublich prominenten Cast, wollte er das so haben, oder warum hat da nicht die ARD, ZDF, Mediathek oder Amazon oder so zu?
Ich glaube, er wollte das genau so. Deswegen, also er hat auch so in den Interviews, die er so verbreiten ließ, muss man glaube ich sagen, sagt er auch ganz klar, dass er versucht halt, sich aus diesem Kommerzialisierungs- und Filmförderungsdschungel zu befreien. Ja. Deswegen glaube ich, dass er das sehr, sehr bewusst macht. Ich bin aber auch noch nicht in der Phase, wo ich richtig drüber schreibe. Ich habe es jetzt gesehen und bin aber noch nicht in der Recherche. Und deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich möchte wirklich möglichst wenig werten hier, was diese Serie betrifft, weil es kommt sich vielleicht gar nicht so gut weg, wie ich das, wie es sein sollte, wenn ich das als Kurztipp empfehle hier. Macht euch mal ein eigenes Bild darüber. Es geht wirklich drunter und drüber. Und es ist halt, die Charaktere sind wirklich, wirklich wild. Ob das Ganze dann tatsächlich zu einer stimmigen Serie zusammenpasst, das würde mich sehr interessieren, ob da andere mehr sehen als ich, weil ich sehe da nicht alles, was er sich, glaube ich, vorgenommen hat.
Aus irgendeinem Grund müssen ja diese ganzen prominenten Namen da mitgemacht haben. Vielleicht haben sie doch das auf Grundlage dieses ersten Films gemacht.
Ich glaube auch, das ist tatsächlich das, weil er selbst spricht von einem Kultfilm. Ich finde, wenn jemand etwas macht und nennt es selber Kultfilm, das ist mega peinlich. So, das sollte man lassen. Das können gerne andere sagen, und dann darf man sich als Filmemacherin darüber ein bisschen lustig machen, vielleicht die Nase rümpfen und das aber so genießen, dass es dieses Label bekommt, weil es ja durchaus lukrativ ist. Aber das ist so, nee, Kultfilm müssen andere sagen. Und es ist so, es ist tatsächlich, hier passiert irrsinnig viel. Und ob nicht wirklich ein bisschen zu viel passiert, macht euch immer ein eigenes Bild
darüber. Ja, es ist ziemlich ich habe mir nur den Trailer angeguckt, und Trailer sind natürlich immer eine Verdichtung.
Ja.
Aber es wirkte so ein bisschen wie Humorakrobatik, sagt der Motto, wie viel Gags und wie viel Überzogenes kriegen wir auf wenig Raum hin. Also so, ich weiß nicht, ob du diese Anmoderation von Tommy Schmidt kennst zu seinem Podcast. Da versucht er immer am Anfang so alles, also Quatsch, jedes zweite Wort muss ein eigener Gag sein. Nur dass der, die das dazwischen darf, humorfrei stehen bleiben. Und so ein bisschen kam mir da auch dieser Humor vor, der hier so durchschimmerte.
Genau,
und
deswegen ist auch irgendwie Katharina Thalbach, muss so oft Kommentare reden, das ist die Pest.
Ah, sie ist auch dabei.
Das ist wirklich schrecklich. Ich möchte auch einfach Katharina Thalbach nicht mehr als Katharina Thalbach sehen. Ich habe wirklich genug gesehen von ihr. Jetzt macht sie immer das Gleiche. Und deswegen so, daran merkt man, das ist halt auch oft Kommentare und dann auch noch gedichtet, schwieriges Terrain. Aber wie gesagt, guckt es euch an. Jetzt habe ich doch ein bisschen mehr gepestet, als ich wollte, sowas. Ne? Was, vielleicht gibt es auch, es wird Leute geben, die das mögen. Es ist wieder dickes B, ne? Es ist wieder Berlin als eigenes Pointengehege. So. Naja.
Gut, ja, macht euch euer eigenes Bild auf schwarzeschafe.eu. Ja, damit war es das für heute. Auch einer noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am kommenden Freitag, dem 24. Oktober. Am besten, ihr abonniert diesen Podcast, dann werdet ihr, das kennt ihr ja, automatisch informiert in eurem Podcast-Player, wenn unsere nächste Folge verfügbar ist. Kommentiert und bewertet uns dort. Ja, das ist wichtig für die Zukunft des Podcasts, weil je mehr Kommentare in diesen Abspielstationen stehen, desto schneller werden wir dann mal Menschen vorgeschlagen, die nach etwas in dieser Richtung, Thema Film, Serie, TV-Streaming suchen, werden wir vorgeschlagen. Wir freuen uns über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de. Könnt euch auch gerne immer noch dazu äußern, ob euch das wöchentliche, etwas kürzere Format besser gefällt als die alte, etwas längere 14-Tage-Version. Und ja, empfehlt uns auch gerne weiter im Freundes- und Bekanntenkreis. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook und vor allem sind wir jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Freitag. Macht's gut, ihr lieben Leute da draußen.
Tschüss.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.